Hey Diggis, so geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Hey Diggis, so geht Lernen heute heißt es wieder. Und heute geht es um Europa. Es geht um die Europameisterschaft im Fußball. Und wir haben uns einen Experten eingeladen, der ganz dicht dran ist. Ein Ex-Bundesliga-Trainer, heute Fußballberater und Scout.
Ja, ganz spannend. Ich freue mich auf Thomas Reis. Wie du schon gesagt hast, Gerd, er war Trainer beim FC Schalke 04, beim VfL Bochum und er hat auch als Spieler wertvolle Erfahrungen gesammelt. Er kann wirklich sämtliche Stationen des Fußballs beleuchten und uns hoffentlich auch ein bisschen hinter die Kulissen des Profifußballs mitnehmen.
Die Digi des Monats heißt Europa und da wollen wir natürlich anknüpfen an die Teams, die dort da sind, mal schauen, was können wir über die Mentalitäten der Mannschaften lernen und was sagt das über Europa aus? Wer kommt da eigentlich zusammen? Was macht diese Teams aus und was macht diese Länder aus?
Ja, da bin ich gespannt drauf, denn wir erinnern uns ja alle vielleicht noch an die WM 2006 in Deutschland und diesen Spirit, der da geherrscht hat, diese Euphorie und die Freude. Und das ist ja auch die Begeisterung, die wir uns alle wieder wünschen. Ich wage mal einen Blick in die Zukunft und denke, der Thomas ist da ähnlich inspiriert und enthusiastisch wie wir. Und ich freue mich darauf, wenn er uns ein bisschen mehr über unsere ersten Gruppengegner auch verrät. Da sind wir ja schon mitten im Thema Europa drin, wer welche Strategie hat und natürlich auch, wie wir als Erster aus der Vorrunde hervorgehen können.
Absolut. Er wird natürlich nicht verraten, wie man ein Team von Julian Nagelsmann schlägt, denn das hat er als Vereinstrainer geschafft. Aber was er uns verraten wird, und da verspreche ich euch nicht zu viel, er wird ganz exklusive Einblicke geben, wie man als Bundesliga-Trainer mit einem Team arbeitet und was man dafür für seine Arbeit im Klassenzimmer lernen kann oder in der Schule, im Team. Da will ich noch nicht so viel versprechen, aber das gibt's heute exklusiv aus erster Hand.
Na dann, Gerd, ich würde sagen, wir starten direkt. Wir hören rein in das Interview mit Thomas Reis, denn jetzt heißt es wieder, hey Diggis, so geht Lernen heute mit.
Hey Diggis, so geht Lernen mit.
Thomas Reis, willkommen zu einer neuen Episode von Hey Diggis, so geht Lernen heute. Unser heutiger Gast ist Thomas Reis, ein herausragender Fußballtrainer, der besonders für seine erfolgreiche Zeit beim VfL Bochum und Schalke 04 bekannt ist. Thomas hat sich nicht nur einen Ruf als strategischer Denker gemacht, sondern auch gezeigt, dass er große Namen wie Julian Nagelsmann, den aktuellen Nationaltrainer, taktisch überlisten kann. Als ehemaliger Spieler beim VfL Bochum und Nachwuchsnationalspieler verfügte er über eine tiefe Verbindung zum deutschen Fußball, die er in seine Trainerkarriere einfließen lässt. Derzeit ist Thomas beratend tätig und bringt seine umfangreiche Erfahrung und sein Fachwissen in verschiedene Projekte ein. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Vielen Dank, dass du uns heute deine kostbare Zeit schenkst.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf.
Thomas, heute werden wir nicht nur über deine beeindruckenden Erfolge sprechen, sondern auch tiefer in die Themen der Entwicklung und des Lernens im Profisport eintauchen. Unsere Digi der Woche ist Europa und natürlich wollen wir die Gelegenheit nutzen, um Thomas Insider-Einblicke in die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft und vor allem das deutsche Team zu erforschen.
Ja, Thomas, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Thomas, wie analysierst du gerade die Stärken und Schwächen von unseren Gruppengegnern Schottland, Ungarn und der Schweiz? Und gibt es ja aus deiner Sicht spezifische taktische Ansätze, die du gegen so eine Mannschaft anwenden würdest?
Ja, zum einen ist es immer interessant, weil wenn man die Quali verfolgt hat von der einzelnen Mannschaften, da muss man schon sagen, dass die eine oder andere Mannschaft, man muss aber vorsichtig sein, wenn man das beurteilt, dass es nicht zu negativ wird. Aber wenn man auch gerade die Schweizer Mannschaft sieht, die jetzt nicht die beste Quali-Runde gespielt hat, dann freue ich mich drauf oder ist es interessant zu sehen, wie sie das jetzt im Turnier umsetzen. Sie haben sich qualifiziert, wie ich gerade gesagt habe, nicht mit Hurra-Fußball. Sie haben eine klare Strategie, sie haben eine klare Grundordnung und ja, und man muss auch da immer schauen. Deswegen ist es auch von der Analyse her manchmal ja nicht nur das Taktische einzubeziehen, sondern für mich dann auch gerade in einem Turnier. Man startet gegen die Schotten, die ja mit Sicherheit immer körperlich sehr fußballbetont spielen, die ja, sehr defensiv orientiert sind, die aber auch einen Spieler haben, ja, ich sag mal, so ein Schlüsselspieler mit McQuinn, der ja so auf der Zehnerposition immer wieder auch der Torschützenkönig ist bei ihnen, also nicht der typische Stürmer, wo es dann gilt, darauf aufzupassen. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wie man in das Turnier startet. Und dann kommen dann die Aspekte dazu, die ich gerade gesagt habe, nicht nur taktisch, wie starten die anderen Mannschaften, in welcher Situation befindet sich die Mannschaft an Ungarn, die es ohne Niederlage geschafft haben, durch die Quali zu starten. Sie haben zwar nicht die stärkste Quali-Gruppe von den Namen her gehabt, und trotzdem sind fünf Legionäre aus der Bundesliga dabei, die Bundesliga kennen und die mit Sicherheit auch einen tollen Fußball spielen können. Ja, dann haben sie mit Slobosla einen Spieler, der ja schon der Schlüsselspieler ist. Auch da würde ich zumindest, was Deutschland betrifft, taktisch ansetzen, diesen Spieler möglichst aus dem Rennen zu nehmen, weil er schon der Dreh- und Angelpunkt ist, um um das Spiel anzukurbeln, so eine Art Dirigent. Und da kann man mit Sicherheit sehr, sehr viel Positives für sich rausziehen und vielleicht Ungarn dadurch ein bisschen schwächen. Aber entscheidend wird dann auch das letzte Spiel sein, wie ich gerade gesagt habe, mit der Schweiz, die dann auch von der Grundordnung variabel sind. Und deswegen bin ich gespannt, wenn es dann zu diesen Spielen kommt, in welcher Situation befinden sich die Einzelmannschaften? Müssen sie gewinnen? Auch das ist dann ein Aspekt, wie ich die Sache angehe. Mache ich es vielleicht, klar, als Deutschland im Eröffnungsspiel willst du gewinnen, aber ein Eröffnungsspiel ist immer was Besonderes, das erste Spiel. Gut ist natürlich immer mit einem Sieg in das Turnier zu starten, um Selbstvertrauen zu tanken. Aber es wird mit Sicherheit nicht ganz einfach, weil Deutschland wird der Favorit sein in dieser Gruppe. Außenseiterchancen hat für mich eigentlich nur Schottland, was Außenseiter anbelangt. Und Ungarn kann schon in der Lage sein, dadurch, dass Schweiz, wie gesagt, die Quali nicht so gut gespielt hat, auf jeden Fall voranzukommen. Und ich würde dann auch schauen, letztendlich, wie die einzelnen Spiele, wie auch die Schweiz ihr erstes Spiel bestreitet und darauf dann meine
Taktik. Nominell ist Ungarn für dich sozusagen der stärkste Gruppengegner für uns?
Ja, was die Quali anbelangt, ja, und auch die Spielweise, weil es die Schweiz einfach nicht so gut gemacht hat. Wir wissen ja selber, ja, man redet ja immer von den Eidgenossen und das sind trotzdem dann besondere Spiele, weil Deutschland hat auch im Hinterkopf die Spieler, dass man gegen solche Mannschaften, gerade Schweiz, Österreich, ja nie verlieren darf und verlieren möchte. Auch das ist dann eine Situation, eine Drucksituation, mit der die Spieler dann umgehen müssen, klarkommen müssen. Ich meine, wir haben genug Qualität. Julian hat es dementsprechend auch geschafft, eine Mannschaft zu formieren, wo tolle Spielertypen drin sind. Deswegen sage ich, wenn jetzt auch gerade Schottland sehr, sehr defensiv agieren wird, die Räume sehr, sehr eng macht, hast du, ich will jetzt nicht vorweggreifen, wie die Taktik oder wie die Aufstellung aussehen wird, aber du hast Spielertypen wie Musiala und Wirtz, die unheimlich gut sind im engen Raum, die 1-gegen-1-Situation lösen können und den Gegnern dann richtig vor Aufgaben stellen. Und das wird sehr, sehr interessant. Und ich glaube, gerade im ersten Spiel, weil ich davon ausgehe, dass Schottland sehr, sehr defensiv agieren wird, dass dann sich die Räume ja sehr, sehr eng darstellen werden, aber mit diesen Spielertypen man auch vielleicht auf engem Raum die besten Lösungen finden kann. Und deswegen Schweiz, ja, das wird ein besonderes Spiel werden und vielleicht ist es dann auch das entscheidende Spiel. Ich hoffe nur für die Schweizer, dass die Deutschen schon qualifiziert sind und dann lässt sich dann vielleicht auch ein bisschen leichter gegen die Eidgenossen spielen.
Obwohl ich mich so auf rein fanmäßig, jetzt so um das zu betrachten, natürlich auf Schottland besonders freue. Weil die Jungs sind, glaube ich, immer gut drauf. Jungs und Mädels.
Ja, man kennt den schottischen Fußball. Ja, man auch die Fans, das wird ein gigantisches Eröffnungsspiel. Weil auch die schottischen Fans sind ja irgendwo verrückt, also positiv verrückt, da bringen gute Stimmung. Und der schottische Fußball und gerade die Spieler sind schon bekannt im Normalfall, dass sie sehr robust sind. Und das wird schon eine richtig gute Aufgabe und ich hoffe, dass es gut wird.
Du hast ja gerade auch davon gesprochen, Thomas, dass es wichtig ist für die deutsche Mannschaft, Selbstvertrauen im ersten Spiel zu tanken und dass daher ein Sieg natürlich super wäre. Selbstvertrauen tanken und aufbauen ist ja auch was ganz Wichtiges, was wir in der Schule für unsere Schüler und Schülerinnen erreichen wollen. Und jetzt würde ich doch dich gerne mal fragen als Trainer. Wir sind ja als Lehrer und Lehrerin auch ein bisschen Trainer. Wie integrierst du denn eigentlich kontinuierliches Lernen und Entwicklung in deine Trainingsstrategien? Und vor allen Dingen, wie förderst du die mentale Stärke und auch Anpassungsfähigkeit von deinen Spielern?
Ja, zum einen sind ja auch die Spieler ähnlich, logischerweise, wie die Schüler, so Individuen. Ich denke, wenn man mit Spielern länger zusammenarbeitet, lernt man auch die einzelnen Charaktere viel, viel besser kennen. Und da ist es auch die Aufgabe von einem Trainer. Und man ist ja auch ein Fußballlehrer, ja, wo man halt Fußball lehrt, aber zum Fußballlehren gehört ja gerade auch die psychologischen Aspekte. Die sind ja in der heutigen Zeit, finde ich, manchmal fast noch wichtiger wie die taktischen Aspekte. Und da ist es wichtig, dass man anpassungsfähig auch dann ist, für nicht nur für die Spieler, sondern auch letztendlich oder auch für sich selbst dann, weil es dann hat sich komplett geändert. Auch die Spieler sind da viel, ja, was heißt selbstbewusster, sie fragen mehr. Die Veränderung, die stattgefunden hat, finde ich, ist einfach, dass die Erwartungshaltung gegenüber dem Trainer viel, viel größer ist. Ich finde, dass die Spieler untereinander, so habe ich zumindest in meiner Mannschaft jetzt erfahren, nicht mehr zu selbstkritisch sind, sprich, auch wenn es Probleme innerhalb der Mannschaft entsteht, dass er das mehr möchte, dass der Trainer das regelt, um das Klima gut zu halten. Und für mich ist kontinuierliches Lernen unheimlich wichtig, weil dadurch kann ich auch meine Ziele erreichen. Ja, ich habe Ziele vor Augen und wenn ich stetig lerne, ich muss mich verbessern. Das geht durch, ich sag mal, das Lernen, gerade auf dem Fußballplatz, geht durch mehr Training, durch individuelles Training, um vielleicht noch besser zu werden, Situationen noch besser auflösen zu können. Und das ist für mich halt ganz, ganz wichtig, dass die persönliche Leistung letztendlich dann, und die Kompetenz dann dadurch steigt. Und wenn meine persönliche Leistung steigt, kann ich vielleicht den einen oder anderen, der im Moment nicht, die Leistungsfähigkeit hat, mitziehen und die Mannschaft dadurch dann verbessern.
Das ist ja ganz lustig, wenn du das so schilderst, da weiß ich jetzt gar nicht, ob du über den Fußballplatz oder über das Klassenzimmer redest. Also ich sehe da unglaublich viele Parallelen tatsächlich. Ganz interessant, wie sich das so miteinander verbinden lässt. Die Individualität, die Anpassungsfähigkeit, was der Trainer, Coach, Lehrer alles so fördern möchte und was er angeht. Jetzt lass uns doch mal schauen. Natürlich ist das ein positiver Ansatz, den du da verfolgst und den wir auch in der Schule verfolgen. Aber es kann ja auch sein, dass es mal Krisen innerhalb des Teams gibt oder dass es innerhalb eines Spiels zu schwierigen Situationen kommt. Sagen wir also Krisen innerhalb des Klassenzimmers oder auch Krisen innerhalb von einer Unterrichtsstunde, um das auf unseren Kontext zu beziehen. Wie gehst du denn damit um? Hast du da besondere Strategien oder Techniken, um Krisen zu lösen? Vielleicht kannst du uns das mal anhand eines Beispiels schildern. Gab es mal eine besonders herausfordernde Situation? Wie hast du die dann gemeistert?
Also es gibt mit Sicherheit während der Saison viele, viele Situationen. Ja, ich sag mal, gerade was das Spiel anbelangt, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, während dem Spiel Eingriff zu nehmen. Weil wenn du 50.000 Zuschauer um dich rum hast, ist es sehr, sehr schwer, eine Mannschaft zu erreichen. Da geht es halt viel mit Handzeichen. Die Mannschaft, man merkt dann selber, dass die Jungs ja auch angespannt sind, vielleicht gar nicht auf die Dinge reagieren. Da ist eine Pause manchmal sehr, sehr hilfreich, um was taktisch vielleicht anbelangt, nochmal einzugreifen. Situationen erlebt man in dem Sinn, dass meistens ja auch Trainingssituationen, finde ich, sehr, sehr häufig sind, weil da die Jungs alles dafür tun wollen, um zu lernen, um bestmöglich präpariert zu sein, um zu spielen. Und der Trainer trifft dann irgendwann eine Entscheidung, welcher Spieler spielt und welcher Spieler spielt nicht. Und das ist für die Spieler manchmal nicht ganz einfach. Und da gibt es immer mal auch, ich will jetzt nicht sagen Handgreiflichkeiten, weil das wäre dann ein bisschen übertrieben, aber es ist dann schon so, dass vielleicht mal ein Zweikampf ein bisschen härter ist und sonstiges. Und es gab schon zwei Situationen, auch gerade im Aufstiegsjahr beim VfL Bochum nach 11 Jahren, wo ich dann auch einen Spieler mal komplett für ein Spiel ausgenommen habe, weil ich das Gefühl hatte, er stellt sein Ego über die Mannschaft. Und es war ein sehr, sehr wichtiger Spieler, um einfach Zeichen zu setzen. Und wir haben dann das nächste Spiel verloren. Dann hat der Trainer auf die Mütze bekommen. Und das habe ich aber sehr, sehr gerne, weil mein Kreuz ist schon breit und man muss als Trainer halt auch sehr viel einstecken. Aber das Schöne war dann, dass der Spieler dann danach, wir haben dann eine Länderspielpause gehabt und ich habe ihn dann im Testspiel zum Kapitän gemacht, weil es ein wichtiger Spieler war. Und dann hat er gemerkt, okay, das war, der Trainer steht trotzdem auf mich. Das war eine Entscheidung, die in dem Moment für das Team war und nicht, schon irgendwo gegen ihn. Aber letztendlich geht es mir immer nur darum, für bestmöglich für das Team zu handeln. Und er hat dann das Freundschaftsspiel gut gemacht und danach hat er wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und das für mich war das schönste Zeichen. Natürlich war der Erfolg dann da und er kam dann nach dem Aufstieg bei der Feier zu mir und hat gesagt, hat sich bedankt und hat gesagt, hätte ich diese Aktion mit ihm nicht gemacht, hätte er nicht diese Leistung abrufen können. Das war für ihn nochmal ein Wink mit dem Zaunfall. Und andere Trainingssituationen, wenn ich noch ganz kurz einlende, manchmal ist es dann so, dass zwei Spieler halt mal einen schlechten Tag haben und dann aufeinander in Anführungszeichen losgehen, meistens halt verbal. Und da gab es dann auch schon so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich dann merke, mit der Mannschaft macht das was in dem Training, weil reagiert die Mannschaft ja dann darauf und das Training kann sein, dass eine Ablenkung stattfindet und das kann man einfach nicht gebrauchen, gerade im Profigeschäft. Dann lief das Training weiter und ich habe die beiden so lange zusammen außen rumlaufen lassen, bis sie wieder miteinander gesprochen haben und dann konnten sie wieder am Training teilnehmen und das Training konnte beendet werden. Und wenn es 2 Stunden gedauert hätte, 2 Stunden gedauert. Genau, das habe ich aber auch in der Jugend dann so gemacht, ja.
Es ist wirklich wie in der Schule. Es ist wie in der Schule, ja, mit den erwachsenen Männern, ja, teilweise auch mit den Frauen. Du hast ja auch Frauen trainiert, aber du sprichst gerade über die Männermannschaften. Es kommt mir tatsächlich so vor, oft wie im Klassenraum. Aber ich finde, die Impulse, die du da auch gibst, kann man gut übertragen. Und offensichtlich hast du das sehr, sehr gut gelöst. Finde ich spannend, oder Gerd?
Ja, und er hatte ja auch mit einem, also ich meine, an die Mannschaft erinnere, zumindest sehr individuelle Charaktere dabei, obwohl Bochum ja auch so als immer so ein bisschen so ein Underdog, aber so mit Sympathie getragen. Aber du hattest ja auch einen sehr spannenden Torwart, den du in den Griff kriegen musstest, der allerdings, glaube ich, auch so ein bisschen mit das Herz der Mannschaft ist oder war, auf alle Fälle, ne?
Ja, ist mit Sicherheit das Herz der Mannschaft, aber deswegen sage ich, ich rede nie von schwierigen Charakteren, ja, weil ich sage immer, es sind besondere Charaktere. Ja, weil ich sage, ja, und dann das, ich finde ja manche Dinge ja positiv. Natürlich muss man immer aufpassen, dass man nicht überpäst. Und es gibt halt Spieler, die dann in dem Moment kein Ende finden. Ja, und wir reden ja von meinem Torwart und das war dann der eine Spieler, der auch mit einem anderen Spieler dann um den Platz gelaufen ist. Und ja, das soll einfach zeigen, dass man auch eine andere Art der Konfliktlösung zeigen kann. Ja, es ist halt immer schwierig. Ich meine, zu der Zeit war es, muss man sagen, ja, für Deutschland nicht ganz einfach, weil es war auch in der Corona-Zeit, aber für das Training, weil es ist ja auch medial, hast du dann immer das Problem. Es ist ja nicht nur, dass du mit den Spielern zumindest deine Entscheidung triffst, weil ich treffe Entscheidungen und dann stehe ich hinter der Konsequenz, die daraus entsteht. Das muss ich als Trainer. Und ich kann besser damit leben. Ich meine, ich muss ja auch jetzt bei ein, zwei Vereinen vorzeitig mal den Verein verlassen, aber ich kann dann immer in den Spiegel schauen und kann sagen, okay, das waren deine Entscheidungen und dann kann ich besser damit umgehen, wie wenn ich mir Entscheidungen aufzwingen lasse. Und dadurch dann gehen muss. Und wie gesagt, bei diesen Spielercharakteren, die sind besonders, sind manchmal nicht ganz einfach, aber sie machen auch den Unterschied im Spiel dann aus.
Bleiben wir aber nochmal beim Thema Mindset und Klassenzimmer. Also ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer, die hier zuhören, sagen, da kann ich einiges mitnehmen. Ich kenne das ja auch aus dem Basketball. Da habe ich ja auch schon den einen oder anderen Trainer unterschiedlichster Charaktere kennengelernt. Ich nenne mal Dirk Bauermann, unseren erfolgreichsten deutschen Coach. Und dann eben Christian Held, einen totalen Nachwuchs Trainer und die ganz unterschiedlich agieren oder auch internationale Trainer und jeder hat so seine Philosophie und jede Philosophie ist auch richtig, weil sie ja zu diesem Menschen passt und irgendwie mit der Mannschaft dann agieren muss. Was sind denn deine Kernprinzipien, deiner Philosophie als Fußballlehrer und wie hat das deine Erfahrung, ja, wie sind die damit gewachsen? Reflektierst du das auch? Das müssen Lehrer ja auch. Also ich wende diese Prinzipien an und muss dann reflektieren, ist das erfolgreich oder nicht? Da würde mich auch nochmal interessieren, welche Rolle spielen denn dabei auch sowas wie Disziplin und auf der anderen Seite auch Kreativität?
Nein, das sind für mich schon Kernprinzip in meiner Philosophie, weil wenn du keine Disziplin hast, also ich meine im Endeffekt brauchst du Disziplin, um gewisse Abläufe gut darzustellen. Ja, und meistens Disziplin, sage ich mal, ist in der Defensive gefragt, weil wenn jeder rumrennt, wo er will, dann kriege ich ein Problem. Also es ist schon so, ich sag mal gerade, die defensive Disziplin bedeutet und in der Offensive mehr Kreativität gefördert ist, weil wenn ich Kreativität habe, bin ich unberechenbarer. Ja, dann habe ich Spieler, die vielleicht ein bisschen was Verrücktes machen oder als Trainer manchmal ja vielleicht auch vorne das Herz stehen bleibt, wenn er irgendwas macht. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied, was Offensive und Defensive anbelangt. Für mich ist es unheimlich wichtig, ja, oder in meiner Philosophie versuche ich ja zumindest vorzuleben, dass eine gewisse Ehrlichkeit auch da ist. Ich versuche mit den Spielern ehrlich umzugehen. Ich versuche eher auch deutlich zu sagen, was ich von Leistungen halte und das. Auch da versucht man, möchte ich nicht Kritik äußern, sondern ich gebe ein Feedback. Ja, weil ich versuche trotzdem im Gedanken, Mensch, wie kann man Kritik positiver verpacken? Ja, weil es geht ja darum, Kritik zu zeigen, dass die Jungs besser werden, dass sie vielleicht nochmal in jedem Spiel kommen vielleicht wieder dieselben Situationen, wo man dann vielleicht anders reagieren kann, wo man Handlungsmöglichkeiten mit an die Hand geben kann. Und das sind auf jeden Fall, was psychologisch anbelangt, für mich unheimlich wichtige Kernkompetenzen. Ja, gerade Ehrlichkeit und ich habe auch immer gesagt, ich habe auch von einem Trainer, der hat für mich einen guten Satz gesagt, den habe ich für mich auch gesagt, nur wenn ich brenne, kann ich es auch von meiner Mannschaft verlangen. Also ich muss gewisse Dinge vorlegen, dass die Mannschaft mir vertraut, dass er mitgeht. Wenn ich draußen stehe, ich sag mal, gar nichts mache, dann hat die Mannschaft ja auch ein Problem. Ich muss von meinen Dingen überzeugt sein. Die sind nicht immer richtig. Ja, und so ist es auch, wenn ich mit der Mannschaft rede. Ich habe eine Idee im Kopf, möchte aber die Mannschaft mit einbeziehen, weil alleine hast du keine Chance. Und die Mannschaft hat keine Chance, wenn du nicht einen hast, der den Hut auf hat, ja, der einen gewissen Rahmen vorgibt. Und da ist es, ja, und trotzdem versuche ich, wenn ich eine Idee habe, die Idee den Spielern mitzugeben. Sie dürfen zwar mitreden, aber ich versuche das so positiv dann zu verpacken, dass sie dann meine Idee dann mittragen und dass man gemeinsam an einem Ziel arbeitet, weil wie gesagt, ich stehe draußen, ja, ich mache eine Aufstellung, aber letztendlich auf dem Platz bei 90 Minuten, ich habe gerade oder vorhin schon gesagt, bei 50.000, 60.000 schwer die Mannschaft zu erreichen, also müssen sie auch irgendwo kreativ sein. Ja, einen gewissen Rahmen haben, man analysiert Mannschaften, okay, was könnten die Stärken sein, was könnten eventuelle Schwächen sein, wo könnte man den Gegner packen, offensiv wie defensiv, das versucht man vorher im Training dann mitzugeben und aber im Spiel müssen es dann letztendlich mit selber umsetzen und ich habe, gerade was die Halbzeit anbelangt, da habe ich die einzige Möglichkeit, sage ich mal, wo man in Ruhe an gewissen Schräubchen nochmal drängt.
Was die Halbzeit anbelangt, frage ich mich jetzt gerade, ob das eigentlich unsere Hofpausen dann wären, in denen wir die Möglichkeit haben, Gerd, da nochmal auf unser Team einzuwirken. Wahrscheinlich schon in weiten Teilen. Kennen wir, glaube ich, alle, wenn sich so Situationen auch aus dem Klassenzimmer etwas entzerren und man dann auch eine andere Umgebung, ein anderes Setting hat, dann kommt man ja auch oft leichter mit den Schülern und Schülerinnen ins Gespräch, als das im Klassenverbund der Fall ist. Ich wollte jetzt gerne nochmal darauf zurückkommen, Thomas, du hast von...
Da würde ich ganz, darf ich mal ganz kurz
rein. Selbstverständlich, Gerät.
Um mal so ein Fußball-Slogan.
Eine Blutgerätsche von Gerd.
Möchte ich ganz kurz eine Anekdote erzählen, obwohl ich ja hier nicht der Gast bin. Ein Kollege hat mir auf einer Fortbildung erzählt, ein Schulleiterkollege, die hatten Schüleraustausch oder einen Kollegenaustausch mit China. Und er ist dann, weil er neugierig war, immer in den Hofpausen und in den Pausen rausgegangen, hat sich mit den Schülern unterhalten. Und nach 2 Wochen kam der Schulleiter, die Geschichte ist wahr, der Schulleiter zu ihm und in dieser Hofpause, er hat dann wieder mit Schülern sich unterhalten und drückt ihm ein Bündel Yen oder chinesisches Geld dann in die Hand. Und er war völlig verwirrt. Warum? Das wird ja alles da überwacht mit Kameras. Er war der Kollege in der Zeit, der am meisten in der Hofpause mit den Schülern kommuniziert hat. Also sein soziales Verhalten wurde belohnt. Ob diese Methode jetzt toll ist, das sei mal dahingestellt. Aber sie zeigt natürlich, dass man einen großen Wert darauf legt, dass man über den Unterrichtskontext hinaus auch mit den Schülern in Kommunikation.
Sollte für mein Empfinden ja selbstverständlich sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ist ja auch eine Chance für unsere Lehrkräfte.
Aber es wird dann noch belohnt. Soziales ist ja dieses Social Scoring und das wurde dann noch belohnt.
Das ist sicherlich ein interessanter Ansatz. Ich glaube nicht, dass der sich hier in Deutschland etablieren wird und muss er ja sicherlich auch nicht. Aber um nochmal auf Disziplin und Leistung zurückzukommen, Thomas, was tust du denn, um die Leistung deiner Spieler zu steigern? Also gibt es da so ein paar Kniffe, die du uns an die Hand geben kannst? Du hast jetzt schon so von psychologischen Aspekten gesagt und du hast auch gesagt, du verpackst deine Botschaften sehr positiv. Ja, aber wie kriegst du sie, wenn du siehst, da ist noch Potenzial in einem Spieler, / einem Schüler, einer Schülerin, da ist noch was und ich möchte mehr rauskitzeln. Hast du da einen bestimmten Ansatz, wie du das erreichen kannst?
Ja, zum einen, ich meine, ich finde, im Fußball ist es vielleicht dann ein bisschen einfacher, weil ich die Möglichkeit habe, in der heutigen Zeit viel mit Videomaterial auch zu arbeiten. Ja, und auch da kann ich natürlich auch Spieler motivieren, vielleicht auch gute Szenen zu zeigen, dass man die viel, viel häufiger sehen könnte. Und wenn man halt an der Technik arbeitet, ich denke, dass das ein bisschen einfacher ist, wie jetzt vielleicht in der Schule, wo es dann schwieriger ist. Aber es geht, finde ich, schon hauptsächlich, oder was ein wichtiger Aspekt ist, einfach so die Rahmenbedingungen und die Motivation, die man versucht, auch den Schülern dann mitzugeben. Und so ist es im Fußball dann auch, aber also ich bin eher froh, dass ich ein Fußballlehrer bin, ein Lehrer für Schüler, weil ich auch da in der heutigen Zeit haben sich auch die Charaktere der Schüler sehr geändert.
Du kennst das natürlich und du weißt natürlich, wie man mit jungen Talenten umgehst. Du warst selbst ja Fußballprofi, warst selbst ein junges Talent. Du hast ja diese ganzen Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie empfindet man das? Und wie wird dort mit einem gearbeitet und was hast du von dort aus mitgenommen?
Auch das ist ja schon irgendwo ein bisschen schwieriger zu sagen, weil ich meine, zu meiner Zeit, da waren viele Dinge anders. Ja, du hattest viel, viel weniger Training. Ich meine, für mich war immer die Motivation, ich musste mich, war mit Sicherheit technisch nicht der Stärkste. Ich kam aus einem kleinen Ort, es gab noch nie einen Nationalspieler und ich habe mich halt einfach über Leistungen da reingekämpft und so versuche ich auch als Trainer zu fungieren, dass ich das in der Erwartungshaltung habe, dass man mit Begeisterung, mit Leidenschaft, ja, technische Unfähigkeiten vielleicht ein bisschen wettmachen kann. Und es ist dann schon so, dass dann viele auf einen einprassen. Und so ist es auf die Jungs ja auch in der heutigen Zeit. Bei mir war es dann, ich meine, man merkt, du hast mehr Freunde, du bist bekannter. Dann bei den Jungs heute, dann zu meiner Zeit gab es nicht, aber da kommt der Berater dazu, dann kommt der nächste Berater und sagt, okay, wenn du zu mir kommst, kriegst du ein paar Schuhe mehr und das, damit müssen die Jungs ja alle erstmal mit umgehen. Und das ist für sie nicht sehr, sehr schwierig, weil auch sehr viel Druck auf sie einprasselt. Sie haben den Druck vom Trainer, sie müssen Leistung bringen, sie haben den Druck von zu Hause, sie haben den Druck in der Schule, sie haben den Druck von den Lehrern, überall soll super Leistung abgerufen werden und damit musst du als junger Spieler klarkommen und dann geht's ja ins Privatleben dann noch mit rein, dass dann vielleicht die erste Freundin kommt und das sind alles Dinge, die man, ja, man versuchen muss, den Jungs irgendwie ein bisschen zu helfen.
Jetzt möchte ich an der Stelle mal einhaken. Ja, man muss den Jungs helfen und ich verstehe, wo du herkommst, Thomas, ist alles komplett nachvollziehbar, aber es gibt ja auch sehr, sehr, sehr erfolgreiche Fußballmädels. Wir sind ja teilweise noch erfolgreicher als ihr mit euren Männermannschaften, sage ich mal. Und da würde ich gerne auch mal eine bisschen private Frage anhängen, denn eventuell habe ich die neue Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft schon zu Hause sitzen, aber sie ist leider noch nicht entdeckt worden. Das bedeutet, mein 9-jähriges Zwillingsmädchen ist passionierte Fußballerin und sie wartet quasi bei jedem Spiel, bei jedem Training, wartet sie darauf, dass endlich ein Scout sie entdeckt. Ich weiß nicht, wo sie dann eigentlich hingehen möchte, jedenfalls sehr weit nach oben. Nun weiß ich, dass du auch als Scout mal tätig warst. Jetzt verrate mir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen doch bitte mal, wie muss ich mir denn das vorstellen? Wird der Tag kommen, an dem ein Scout am Spielfeldrand steht, eventuell mit Basecap und Sonnenbrille, um nicht identifiziert zu werden, guckt sich diese Kinder an und sagt, du bist es? Oder was kann ich meiner kleinen Tochter jetzt erzählen?
Es kann schon sein. Ich sag mal, man muss ja schon fairerweise sagen, dass im Frauenfußball, also im Männerfußball oder auch in der Jugend, sind sehr, sehr viele Leute unterwegs. Im Frauenfußball hält sich das auch in Grenzen und ich denke, da ist es unheimlich wichtig, dass trotzdem der Spaß weiter im Vordergrund steht, dass sie einfach ihrer Leidenschaft nachgeht, weil dadurch kannst du auch die Leistung abrufen. Und dann muss man, denke ich, auch ein bisschen proaktiver vielleicht mal auf den Verein zugehen, weil ich denke, auch da gibt es immer wieder Möglichkeiten. Ich meine, ich kenne es auch vom VfL Bochum, der ja dann eine Frauenmannschaft und Mädchenmannschaft implementiert hat, dass immer mal wieder, ja, ich sag mal, so Art Probetrainings anstehen, ja, oder so Tag der Talente, wo man einfach dann mit den Mädels vorbeikommen kann und dass sie dann zeigen können, was haben sie drauf und dadurch, ja, dann vielleicht der erste Schritt dann zu einem etwas größeren Verein entsteht und man dann auch wissen muss, dass vielleicht auch die Freizeit dann ein bisschen weniger wird. Also das sind dann die Dinge, die dann auf einen zukommen. Ich weiß auch nicht genau, wo ihr wohnt, welche Vereine drum rumliegen. Das ist natürlich dann auch, ich meine, in Bochum hast du ja schon viele Vereine, auch für Mädchen, ja, die Stadt ist größer, du hast ein großes Umland, wo die Wege nicht ganz so weit sind. Auch das ist dann immer die Frage, wo wohne ich in dem Moment und wie ist da der Frauenfußball ansässig? Das sind ja auch die Probleme, die vielleicht dann gerade für Mädels entstehen, wenn halt nicht die großen Vereine drumherum liegen und dadurch auch das Scouting ja noch nicht ganz so ausgeweitet ist, um, ja, keine Ahnung, vielleicht mal 60, 70 Kilometer entfernt auf die Plätze zu schauen.
Also ich glaube, da haben wir Glück, da muss ich keine 60, 70, sondern eher 6 Kilometer zu Hertha 03. Wir wohnen in Berlin, von daher sind die Voraussetzungen da vielleicht schon da, aber da gibt es natürlich auch Konkurrenz. Sie ist jetzt sehr bissig.
Union Berlin, Victoria, also in Berlin gibt es schon, da ist eine sehr aktive Szene. Ich habe das leider leidvoll, also meine Schwiegertochter, die hat in der dritten Liga gespielt als Libera, viele dieser Mannschaften hier in Rostock begrüßt und leider haben sie oft gewonnen.
Das ist nämlich genau der Aspekt, den Thomas auch schon angesprochen hat, diese Freizeit und insgesamt die Zeit, die raufgeht, vor der graut mir ein bisschen, da ich ja auch noch 3 andere Kinder zu betreuen habe. Aber gut, wir schauen mal, wo ihre fußballerische Reise dahin geht. Insgesamt, Thomas, würde ich dich gerne noch fragen wollen, wir haben ja jetzt schon ganz oft die Verbindung zwischen Fußballplatz, Klassenzimmer hergestellt. Wir haben über Europa gesprochen. Wir haben diese wunderbare Digi auch zur Europa. Und da gibt es ganz viele Verbindungspunkte. Wie kann man denn das jetzt nochmal konkret auf einen Punkt bringen? Also welche Gemeinsamkeit zwischen dem Lernen und Entwickeln im Fußball und der Schule gibt es denn eigentlich? Und wie können wir denn die Prinzipien des Trainings, du hast uns ja da ganz tolle Einblicke schon gegeben, und der Entwicklung im Sport auf das Bildungssystem übertragen? Wie können wir da schauen, dass wir voneinander profitieren und vielleicht uns auch die Tipps von einem Fußballcoach, Fußballlehrer ins Klassenzimmer holen?
Ja, auch da macht man sich ja Gedanken, wie kann man gewisse Dinge vielleicht miteinander verbinden. Und ich habe ja auch gesagt, natürlich gibt es ja auch in der Schule wie im Fußball unterschiedliche Leistungsstärken, was vielleicht auch das Lernen anbelangt. Manche sind bisschen langsamer, müssen vielleicht ein bisschen mehr wiederholen. Und da geht es ja auch im Fußball darum. Ja. Eine hohe Wiederholungszahl sollte eigentlich dazu führen, dass man sicherer wird und dass man Dinge dann irgendwann für selbstverständlich hält, ja, und gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Und ich glaube, ich weiß, dass in der Schule manchmal nicht ganz einfach ist, und ich versuche immer so ein bisschen das herzustellen, wie es bei mir als Trainer ist. Also ich finde, auch die Lehrer, ist ja nicht immer so, dass sie das nur eine Klasse haben. Sie haben dann vielleicht nur in einer Klasse Englisch unterrichtet und haben dafür vier Klassen. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schwierig. Als Trainer hast du eine Mannschaft, du kannst dich voll und ganz auf die Mannschaft einlassen, du kannst die Charaktere viel, viel besser kennenlernen, weil du täglich mit ihnen zu tun hast. Ja? Du lernst sie eigentlich viel, viel besser kennen, und als Lehrer oder Lehrerin, da finde ich es schon dann schwieriger, wenn du vielleicht pro Woche nur 2 oder 3 Unterrichtsstunden hast und dann wieder in die nächste Klasse gehst. Also du hast viel, viel größer oder viel, viel mehr Anzahl an Schülern, die du betreuen musst, und das finde ich halt auch sehr, sehr schwierig. Für mich ist dann entscheidend, okay, besteht die Möglichkeit, dass man vielleicht auch in Lerngruppen arbeiten kann, dass die Leistungsstärke vielleicht, dass die Motivation dadurch, weil man merkt ja selber, dass ich sage, dass viel Motivation benötigt wird, um gewisse Dinge zu erreichen. Man hat, so wie ich gerade gesagt habe, man hat Schüler, die einfach besser sind in dem Moment, die einfach schneller sind, die schneller adaptieren. Vielleicht ist diese Gruppe dann für sich besser aufgestellt und ich habe eine Gruppe, die vielleicht ein bisschen langsamer ist, die dann zusammenarbeiten könnte, und dadurch halt, weil man sieht, okay, die anderen sind auf demselben Level, und man kann sich durch dann motivieren, halt einfach besser zu werden, wie wenn ich jetzt mit einem arbeite. Ja, zum einen wird es für den anderen frustrieren, wenn er dem einen Schüler der Lehrerin dreimal erklären muss, frustriert ihn das andere, weil er sagt, boah, das weiß ich ja schon, und für den anderen ist es frustrierend, wenn er es nach dem zweiten Mal noch nicht verstanden hat, aber der andere schon. Und deswegen denke ich, vielleicht kann man dadurch die mehr erreichen, wenn man es schafft. Ich weiß, das ist mit Sicherheit sehr, sehr, sehr schwierig in der Schule. Aber so geht es bei mir im Training ja auch. Ich würde jetzt, da ist es dann auch wieder einfacher, weil ich habe ja auch gewisse Positionen, die Spieler spielen. Ja, dann würde ich ja auch in Gruppen dann einteilen. Also ich sage, okay, wenn ich eine Defensivposition habe, arbeite ich mit der Defensivgruppe anders wie mit der Offensivgruppe. Ne? Oder wenn ich technische Aspekte habe, dann kann ich sagen, je nachdem, in welcher Altersstufe ich bin, dann kann ich sagen, okay, ich packe jetzt wirklich auch die Besseren und die Schlechteren, oder die noch mehr Bedarf haben, die einfach mehr Wiederholungen brauchen, packe ich auch in Gruppen, um da vielleicht das Lernen zu fördern und auch trotzdem auch zu fordern. Weil ich finde immer, man muss Stärken stärken und die Schwächen an den Schwächen arbeiten.
Das ist noch nicht das Abschlusswort, denn ich habe drei Fragen noch, aber es ist schon sehr rund. Erstens, du weißt ja, wie man Julian Nagelsmann schlägt. Was dürfen die Trainer von Schottland, Ungarn und der Schweiz nicht wissen?
Boah, ich denke, dass sie genug wissen werden. Und es ist auch da immer von Jahr zu Jahr natürlich verschieden, weil man immer unterschiedliche Mannschaften hat. Man bekommt neue Spieler dazu. Auch als Trainer entwickelt man sich mit Sicherheit. Ist Julian ein Trainer, der sehr auf Ballbesitz hinaus ist. Und ich denke, dass Schottland, Ungarn und die Schweiz auch wissen, dass auch Deutschland im Moment unter Julian sehr viel, wie ich gerade gesagt habe, Ballbesitz spielt, sehr viel Pässe, und auch das Klein-Klein mag. Da denke ich, dass da eine gute Zweikampfstärke helfen könnte, um es Deutschland etwas schwieriger zu machen.
Ja, das hoffen wir natürlich nicht, aber wir hoffen natürlich auf spannende Spiele. Zweitens, Leon Goretzka, viele von deinen Leuten in Bochum, die hätten ihn, glaube ich, gerne gesehen, aber vielleicht sehen sie ihn ja irgendwann mal wieder beim VfL.
Ja, das wird sich zeigen, weil Leon hat da eine Riesenqualität, und ich durfte ja auch teilweise an ihm rumarbeiten, wenn man das so benennen darf. Und man konnte ihn ja selber auch nicht verhindern, weil der Junge einfach gut war. Hat jetzt eine Phase, sind wir schwer zu beurteilen als Außenstehender, die nicht so optimal war, wie das Gesamtkonstrukt Bayern München mit Sega nicht das erreicht hat, was erreichen wollten. Julian hat so entschieden und man muss es akzeptieren. Man hat ja in Deutschland 80 Millionen, wo jeder vielleicht eine andere Meinung hätte. Leon hat mit Sicherheit die Qualität, um auch bei der Europameisterschaft gut zu spielen, aber der Trainer hat anders entschieden. Es gibt, in Deutschland, glaube ich, haben wir nicht das Problem, dass wir keine guten Spieler haben. Wir haben immens gute Spieler. Und Julian hat es ja auch gesagt, man muss auch da immer wieder schauen. Das ist ja bei mir als Vereinstrainer auch, wie kann ich einen Kader so zusammensetzen, um eine gute Mischung zu finden, was die Art und Weise des Fußballspiels anbelangt, aber auch was auf die Art und Weise, wenn ich mal nicht spiele, die Charaktere anbelangt. Und hat dann eine Entscheidung getroffen und wenn er Europameister wird, hat er alles richtig.
Und jetzt kommt die letzte Frage. Hat Stefan Kunz schon angerufen?
Nein, Stefan Kunz hat noch nicht angerufen. Wir haben zusammengespielt in Bochum. Ich denke, dass wir uns auch sehr schätzen. Er war ja auch Nationaltrainer der Türkei und ich hatte ja auf Schalke auch einen türkischen Spieler. Mein Telefon ist auf jeden Fall, wäre an, obwohl ich Steffen Baumgart ein sehr, sehr guter Kumpel von mir ist. Ich denke, dass er auch mit ihm weiterarbeiten wird. Aber logisch ist auch, dass ich heiß bin, im Sommer wieder eine neue Trainerposition anzunehmen.
Ja, und da freuen wir uns drauf. Da freuen wir uns drauf. Wir lieben natürlich auch deine emotionale Art. Du bist ja nicht so der Zurückhaltende, ich sag mal, nicht der ganz zurückhaltende Trainer am Spielfeldrand, sondern auch mal emotional. Und ich glaube, du hast heute von Leidenschaft auch gesprochen als Fußballlehrer und du überträgst das natürlich auch. Und da ist ja auch ein bisschen so Vorbild, die Leute mitzureißen. Und das erwarten wir natürlich auch von den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie mit Leidenschaft, oder knüpfe ich mal an Axel Olaf Bucher an, einen Gast, den wir vor kurzem hatten, mit Leidenschaft das rüberzubringen, wo man steht. Und das ist bei dir, Menschen weiterzuentwickeln und guten Fußball zu spielen. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns einen kleinen Einblick in diese für uns doch von außen betrachtet glamouröse Fußballwelt zu geben, die aber doch ganz viel, ja, harte Arbeit ist. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich da Teil sein durfte und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und ich habe vorhin gesagt, dass nicht nur die taktischen Aspekte sehr, sehr wichtig sind, sondern auch, ich finde auch die menschlichen Aspekte, dass man da sehr, sehr viel erreichen kann und ähnlich wird es auch bei Schülern sein, ihr habt es ja vorhin auch gesagt, gerade wenn ich nochmal ganz kurz auf den Pausenhof zurückkommen darf, so ist es bei mir als Trainer dann genauso. Du hast dann eine andere Atmosphäre, wo du dann mal mit Schülern nicht diesen Unterricht, wo es auch immer nach Noten geht im Klassenzimmer. Ja, da ist ja auch immer, okay, wir heute schreiben eine Arbeit, ich kriege eine Note und das, so ist auf dem Trainingsplatz ja auch. Und deswegen versuche ich auch manchmal auch Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich war auch schon mit Spielern Kaffee trinken, wo ich dann mal außerhalb vom Trainingsgelände ein ganz anderes Ambiente, dass sie mal ein bisschen gelöst, dass sie noch nicht diesen Druck oder dieses Verein und VfB Bochum und auch dieses Miteinander Trainer, Spieler, sondern wird auch mal als normale, in Anführungszeichen, normale Menschen dann reden. Und das, deswegen finde ich manchmal so Räume und deswegen war es ein gutes Beispiel mit dem Pausenhof, finde ich dann gut, weil man da in einer anderen, vielleicht mal gelockerten Atmosphäre, weil man nicht in dem Moment diesen Schulstress hat, sondern ein bisschen gelöster, vielleicht auch mit seinen Kumpels spielen kann. Und das finde ich dann gut, wenn man dann als Lehrer dann auch eingreift, in Anführungszeichen, weil die Schüler dann vielleicht auch ein bisschen auslassen.
Vielen Dank, lieber Thomas. Ich denke, da eröffnen sich für uns Lehrkräfte auch ganz viele tolle Chancen. Und ich habe das auch immer geliebt, genau auf dieser Ebene, die du ansprichst, mit den Kindern zu kommunizieren, einfach mal auf einer menschlichen Ebene zuzuhören, ein offenes Ohr zu haben. Und wenn man das schafft, dann gelingt der Unterricht nämlich auch oft viel, viel besser und das Lernen viel nachhaltiger. Danke für deine wunderbaren Eindrücke heute. Wir freuen uns auf eine ganz, ganz tolle EM. Wir werden schauen, wie deine Analyse der ersten Gruppenspiele dann so hinhaut. Drücken natürlich Deutschland die Daumen für den ersten Sieg am 14. Juni. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Hören, beim Zuschauen und danke für deine Zeit, lieber Thomas Reis.
Sehr gerne.
Nachgedacht.
So, Gerd, ole ole, ich bin jetzt voll im Fußballfieber, muss ich dir sagen. Also ich habe richtig Lust auf die EM bekommen, auch nochmal durch den Thomas Reis. Und ja, wow, es ist so toll, wie wir mit unseren Gästen auch mal hinter die Kulissen gucken können. Weißt du, wie er uns jetzt abgeholt hat in diese Fußballwelt. Ich war wirklich erstaunt, wie viele Parallelen es da zu unseren Klassenzimmern gibt. Das hätte ich in dem Umfang so nicht erwartet.
Ja, ich habe ja auch ein bisschen Einblick oder einen ganz guten Einblick im Profisport, allerdings jetzt im Basketball, ich habe es ja schon gesagt. Und da sind natürlich ganz, 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 ganz viele Parallelen, weil und wiederum auch nicht. Also die erste Parallele ist natürlich, ich arbeite mit Menschen zusammen, die ich zu einer Gruppe formen muss, zu einem guten Team, wo das soziale Miteinander, das hast du ja bei ihm auch gehört. Er hat jetzt gar nicht so viel von Taktik und solchen Abläufen gesprochen. Er hat darüber gesprochen, das Team muss stimmen, wo er die Leute nochmal eine extra Runde laufen lassen hat, damit die sich abstimmen, damit die sich näher kommen, damit die sich verstehen. Und dann hast du ein soziales Gefüge und kannst eben Mannschaften wie den VfL Bochum, und das ist nicht despektierlich gemeint, das ist, glaube ich, sogar ihre eigene, ja, das würden sie selber so sagen, die dann in einem mitreißenden Spiel, ich habe es ja, wir haben es ja gerade gesagt, über Julian Nagelsmann und den FC Bayern München, der zig Millionen Mehrwert ist vom Spielerkader, trotzdem im eigenen Stadion 4-3 schlagen. Oder Borussia Dortmund hat er ja auch geschlagen mit seinem Team. Und die waren zu den, glaube ich, sind in dem Jahr DFB-Pokalsieger geworden. Die anderen sind Meister geworden, Champions League. Und, aber mit einer Motivation und mit einem guten Teammischung, mit Typen, kannst individuelle Klasse durch gutes Teamwork ausgleichen. Und da sehe ich schon Parallelen und wiederum nicht. Ich möchte jetzt mal auf die Nicht-Parallelen noch eingehen.
Ja, gut.
Anders als, das war jetzt das Erfolgreichsein, anders im Klassenraum hast du natürlich alle Schüler, die zufällig zusammengewürfelt sind. Mhm. Bei manchen Teams kommt einem das von außen betrachtet auch so vor.
Tatsächlich, ja.
Und dann müssen die sich also sind ja alle in einer Altersgruppe, bei den Teams hast du eben erfahrene Spieler, dann hast du ganz junge Spieler, die sich aus, teilweise könnten die Väter sein von den ganz jungen Spielern, die dann schon ins Team kommen. Und da haben wir eine andere Möglichkeit. Und du hast natürlich die individuelle Förderung im Team und eine enge Zusammenarbeit, also mit einem Coach oder mit, naja, heute, es stimmt nicht mehr, man sieht immer nur den Head Coach, aber du hast natürlich ein ganzes Team drumherum, heute mit Fitnesstrainern, Co-Trainern, Athletiktrainern und Ernährungsberatern und Teambetreuern und so weiter. Es ist schon ein großes Team drumherum. Aber der Head Coach gibt natürlich alles vor. Das hast du in der Schule nicht. Du hast in der Schule eben oft eben viel, viel Gleichschritt, dann Dinge, die nicht zusammenpassen im Trainingsablauf. So würde man das ja nicht machen. Und das ist ein großer Unterschied. Das eine ist eben professionell und das andere Schule.
Naja, und das ist ja gerade die Herausforderung, die wir Lehrkräfte haben, das alles miteinander zu verbinden. Das ist ja auch das, was es oft so schwer macht. Und da haben wir ja genau, da setzen ja auch die Digis oftmals an, dass wir es einfach schaffen, unsere Schüler und Schülerinnen individueller abzuholen. Und wenn wir jetzt auch nochmal schauen auf unsere Europa-Digi, da kann man ja gerade jetzt auch mit dem Thema EM ganz, ganz viel in den Unterricht integrieren, Selbstlernprozesse anleiten und ja, auch ein Teambuilding rund um Europa gestalten. Das ist ja eigentlich ein ganz toller Aufhänger, denn natürlich sind ganz viele aus dem Klassenzimmer auch an Fußball interessiert und sagen wir mal so, die EM im eigenen Land, das ist natürlich schon ein Riesen-Highlight, auf das wir uns alle freuen, groß und klein.
Ich weiß nicht, du hast 2006, hast du das ganz bewusst in Berlin miterlebt?
Ich habe das ganz bewusst miterlebt.
Und du kannst aus europäischer Sicht natürlich auch sagen, aus europäischer Sicht kann man sagen, du siehst, wie unterschiedlich die Mentalitäten sind, wie unterschiedlich die Menschen Fußball feiern, wie sie unterschiedlich auch die Teams spielen. Mhm. Und das sagt natürlich auch über Europa etwas aus. Und gleichzeitig zeigt natürlich so eine Europameisterschaft, man kann friedlich miteinander sich sportlich messen und friedlich miteinander kommunizieren. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft in dieser Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Dieser Umgang miteinander auf einer Ebene, die einfach auch voller Freude ist. Natürlich auch geprägt durch Emotionen, auch durch emotionale Ausbrüche, Wut, Ärger und so. All das gehört ja zum Fußball dazu und macht es auch so lebendig und so liebenswert für uns als Zuschauer. Aber na klar, die Verbindung steht im Vordergrund und das finde ich ist ein unheimlich toller Anlass, auch gemeinsam in Europa zu feiern. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass es wieder so ein friedliches Happening wird, wie es damals bei der WM 2006 war.
Genau. Darauf freuen wir uns. Vielleicht nehmen wir auch ein bisschen positive Motivation mit, das auch ein bisschen mitzutragen, vielleicht auch mit den Schülerinnen und Schülern, sich einfach mal gemeinsam ein Spiel anzusehen, auch zum Teambuilding, so wie Thomas von gerade erzählt hat, mit den Spielern einfach mal einen Kaffee trinken gegangen. Vielleicht wäre das auch mal eine schöne Möglichkeit, sich abends in der Schule zu treffen, ein Spiel zusammen zu sehen, vielleicht eine Übernachtung noch zu machen, um die Klassengemeinschaft zu stärken, mit über so ein sportliches Event, über so ein gemeinsames Event, auch das nochmal als kleiner Tipp für die nächste Zeit.
Definitiv. Und natürlich auch noch der Tipp, über unsere Shownotes in die Digithek zu schauen auf digis.de. Denn ihr könnt euch gerade auch die Europa-Digi noch kostenlos bis Ende August anschauen, benutzen und natürlich auch alle anderen Digis, die es da schon gibt. Also einfach mal klicken in den Shownotes, da gibt es alle weiteren Infos für 0 Euro. Super Mehrwert für euren Unterricht. Und jetzt wünschen wir euch ein ganz tolles Fußballfest für euch zu Hause, für euch in der Schule. Und ja, wir drücken Deutschland die Daumen.
Wir sitzen alle am Freitag vorm Fernseher oder vielleicht sogar im Stadion.
Na klar.
Und dann geht's los.
Wir freuen uns drauf. Bis dann, bis nächste Woche. Bye.
Hey Digis, so geht Lernen heute. Und vergesst nicht, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr. Bis dann.
Das war Hey Digis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.